Schön, dass ihr alle mit mir da seid. Schön, dass wir uns treffen dürfen, hier zum Gottesdienst Gott zu anbeten, zu feiern, von seinem Wort zu hören. Wir wollen auch herzlich willkommen sagen an alle, die heute vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal bei uns sind. Herzlich willkommen. Und wir haben nachher drüben im Café haben wir auch noch ein Willkommenspaket für euch. Und auch ganz besonders, hallo, ich habe gehört, ihr seid aus South Africa. Do you need translation or is everything... There is translation already. Look at that. Great, thank you very much. So, great to have you. Ja, und ich habe euch heute Morgen ein Wort mitgebracht. Und wie das passend so ist zu Erntedank, heißt die Predigt dankbar. Und ich möchte euch heute nicht auf eine Kneipentour mitnehmen, aber ich mag euch mitnehmen durch alle möglichen Bars. Und meine erste Bar, die wir zusammen besuchen wollen, das ist dann nachher die Dankbar. Und wer da mal hingehen mag, die Dankbar, die gibt's in Mannheim, irgendwo da. Dann wollen wir weitergehen. Also schaut's da drinnen aus. Dann wollen wir weitergehen in die Unauffindbar. Wer war da schon mal? Genau, die Lisa war da schon mal. Ich habe sie nämlich gesehen. Nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auf Facebook steht sogar, dass die Lisa die Unauffindbar liked. Ja, also die Unauffindbar, die könnt ihr hier besuchen, wenn ihr sie findet. Die ist nämlich in Nürnberg. Ja. Dann wollen wir weitergehen in die Unfassbar. Und ach so, ja, also die war in Nürnberg, die Unfassbar, die ist in Viersen. Wer da mal vorbeischaut, ne? Have fun translating, by the way. genau, und dann haben wir noch die Zumutbar. Die Zumutbar, da gehen wir in Leipzig vorbei. Und dann, so bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, als wir jetzt in USA waren, da waren wir in Davis, also zwischen San Francisco und Sacramento. Und da gibt's die Wunderbar. Und da wollen wir auch noch einkehren. Und da wollen wir dann ein bisschen verweilen. Genau, so schaut das Logo von der Wunderbar aus. Gut. Als allererstes die Dankbar. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach ist so in gewisser Weise ein alter Hut, aber man macht es dann doch viel zu selten. Vielleicht in Amiland noch ein bisschen öfters mit Thanksgiving, dass man sich dann wirklich fragt, hey Mann oder hey Frau, wofür bin ich denn dankbar, wenn ich zurückschaue auf dieses letzte Jahr. Und da mag ich, dass wir echt ein bisschen Zeit einräumen und dass wir jetzt miteinander einfach reden drüber, für was bist du dankbar im letzten Jahr? Also seit letztem Herbst bis heute, was waren denn die dankbaren Sachen? Also eure Übung oder eure Unterhaltung jetzt. Wer von den Zuhörern hätte denn jetzt gesagt, das war eine ganz tolle Dankbar-Story, die andere Person erzählt hat? Die Claudi hätte eine gute, hättest du gesagt, Ines, wenn du deine Hand gehoben hast? Würdest du die ganz kurz teilen wollen oder lieber nicht? Also muss gar nicht sein. Sonst noch jemand, der gesagt hätte, das war eine super Dankbar-Story? Okay, ja, wir sind jetzt gar nicht dazugekommen. Ich habe nur mit dem Harald geredet, worüber er dankbar ist und es ist gar nicht so sehr viel, wofür ich dankbar bin. Ja, ich bin durchaus auch dankbar für so manche Herausforderungen auch, weil ich denke auch in den Herausforderungen, das ist da, wo man, ist immer einfach, wenn die Sonne scheint, gell, dann Danke zu sagen für den schönen Strand und das schöne Meer. Und hast du etwas? Ja, dann nur zu.
Leute, sind wir nicht dankbar für Volker und Serena? Wahnsinn, wo Serena?
Amen.
Ja, das liegt, achso, ist egal. Aber das liegt mir sehr am Herzen. Gerade wenn sie dann mal ein paar Wochen nicht da sind, dann merkt man noch viel mehr, wie sehr ihr uns fehlt. Das möchte ich einfach mal sagen, dass wir sehr, sehr dankbar sind.
Dankeschön. Dankeschön. Wow. Und wir sind natürlich auch sehr, sehr dankbar. Ihr wart echt ein sicherer Hafen, bei dem wir immer wieder einlaufen. Das heißt, wir sind ja einmal eingelaufen. Ne? Jetzt sind wir mal wieder weg, aber genau, dass wir hier sein dürfen, das bedeutet uns schon auch sehr viel. Und ich erinnere mich immer noch sehr an die Willkommensfeier mit Keksen mit unserem Namen drauf und Schäufele für die ganze Gemeinde und Überhammer. Und das Schöne ist, dass es ja nicht nur für uns so ist, sondern dass es für viele so ist, die neu reinkommen, dass sie einfach Familie und Zuhause finden. Das ist wirklich eine Stärke von unserer Church und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Gut, die Serena hat es vorhin schon vorgelesen. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Und ich denke, es hilft immer wieder, dahin zurückzugehen und nicht nur zu sagen, was sind denn die Herausforderungen, sondern wirklich, was haben wir denn Schönes erlebt? Oder wo ist der Knopf aufgegangen, wo ist Gott durchgekommen in einer dieser Herausforderungen? Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Dann lass uns weitergehen. Was war die nächste Bar, wo wir hingehen wollen? Ach so, ich wollte ja noch machen. Also wie sich das einfach so gehört, das hat auch einen Grund und einen Zweck. Uppala, da muss ich aufpassen, dass da nichts passiert. Also von der Dankbar, da machen wir mal. Eigentlich wollte ich ja noch eine schöne Flasche Sekt mitbringen, aber hab dann gedacht, das passt nicht ganz in den Rahmen, dann nimm mal das Wasser. Genau. Also, dann haben wir jetzt mal hier für die Dankbar, haben wir was eingeschenkt. Als nächstes die Unauffindbar. Und da habe ich mir gedacht, aber was ist es, wenn die Dinge eben nicht so toll laufen und wenn wir eben nicht so dankbar sind und wenn die Wellen und die Ereignisse sich überschlagen? Und ich habe mal meine Frau gefragt, du, wie ist denn das? Wo hast du dich schon mal so unauffindbar gefühlt? Wo hättest du dich am liebsten versteckt? Oder du hast einfach so Herausforderungen in deiner Seele gehabt. Und dann grinst sie mich so an. Magst du jetzt wirklich, dass ich die Geschichte erzähle? Ich habe jetzt mal eine harmlosere rausgesucht. Unauffindbar mit Menschen. Und zwar, so ist euch sicher auch schon gegangen, dass ihr euch irgendwo richtig reingehängt habt mit jemand anderem. Zum Beispiel meine Frau. Filipinos sind ja sehr, sehr fürsorglich und es ist nicht umsonst, dass jede zweite Krankenschwester weltweit, völlig übertrieben jetzt in den Zahlen, aber dass du ganz viele Filipinos in Pflegeberufen findest, weil sie haben das einfach. Sie hocken sich hin, sie hören zu, sie sind sich nicht so schade und tragen das Ganze dann noch mit so einer Leichtigkeit. Und auch ich wird manchmal krank, also passiert zum Glück nicht mehr so selten wie zu meinen Abi-Zeitungszeiten. Stand da drin, war nie anwesend, kam nur zu den Prüfungen, weil ich halt die ganze Zeit halt mit irgendwelcher, halt irgendwie zu Hause war, fiebrig oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mich zusammengerissen, habe die Prüfung geschrieben und dann bin ich wieder heimgegangen, weil ich wollte nie nachschreiben. Das ist ja auch mal blöd und mehr Aufwand für die Lehrer und so. Und dann, als ich die ersten paar Male krank war, dann wollte meine Frau immer alle Termine absagen und dass sie dann zu Hause bleibt und sich um mich kümmert und warme Mahlzeiten kocht und mir diese ekelhaften Wadenwickel, kennt ihr die, oder? Ich hasse das, wenn du da so am Kochen bist und dann kommt dieser kalte Waschlappen da überall hin und na bitte. Und ich sag, du kannst schon deine Kleingruppe ausfallen lassen, nur weil ich jetzt krank bin. Ich sterbe ja nicht. Ne? Also zumindest jetzt noch nicht. Das machen wir in ein paar Jahrzehnten hoffentlich. Und war dann fast böse mit ihr, ne? Und habe sie dann weggeschickt. Und sie sagt, das war sehr undankbar oder sehr unauffindbar, wie ich mich da gefühlt habe. Und ich denke, das kennt ihr ja auch in der Arbeit oder sonst irgendwo. Ihr hängt euch voll rein und Undank ist der Weltenlohn. Und dann stellt es jemand anders dar oder der Chef oder sonst irgendjemand als das Tolle, was er oder sie gemacht hat. Dabei warst du derjenige, der die 10.000 Meter im Hintergrund da in Weltrekordzeit gelaufen ist. Oder auch mit Gott. Und da fallen uns sicherlich einige Stories ein, wo wir selber auch enttäuscht waren. Mir fällt da immer wieder ein, die Kinderfreizeit bei mir zu Hause in Steinheim am Aalbuch. Wir hatten in unserem kleinen Dorf mit 7.000 Leuten hatten wir 270 Kinder in unserer Kinderfreizeit mit über 60 Mitarbeitern. Und wir haben da verkündet, dass Jesus dein Freund ist und dass du dein Leben Jesus anvertrauen sollst. Und wir haben uns immer Vollgas reingehängt. Also die Spiele und das alles, das hat wirklich Top-Niveau gehabt, ne? Und wir hatten 1996 hatten wir Indianer. Und wir haben die indianischen Spiele haben wir vorbereitet gehabt. Natürlich alle super verkleidet. Und dann hat man riesen Maiskolbenrollen, ne? diese Strohwalzen, ein Kind obendrauf und die anderen rollen den Maiskolben oder diesen Strohballen, das Feld runter, Scalp-Weitwurf, so Frisbee-Scheiben mit so, ist vielleicht nicht ganz so politisch korrekt, ne? Aber so viel haben wir damals nicht nachgedacht. Und wir haben da stundenweise haben wir da vorbereitet oder fast tageweise und immer ins Detail geplant. Und der Einzug hat noch stattgefunden. Wir haben das olympisch-indianische Feuer entzündet. Vielleicht nicht ganz so, vielleicht ein bisschen was hineingelesen in die Zeiten damals. Und dann haben wir das erste Spiel gemacht und dann hat es angefangen in Strömen zu schütten. Und das war's dann für unsere indianische Olympiade. Und anstelle von diesem coolen Nachmittag sind wir dann alle in den großen Bonhoeffer-Saal reingehockt und haben einen Film angeschaut. Ne? Und ich weiß, das war so eine meiner ersten größeren Enttäuschungen. Und ich habe gesagt, Gott, wie kannst du nur? Was bildest du dir ein? Wir haben uns hier für dich voll reingehängt, ja, um das einmal schön und nett auszudrücken. Und dann lässt du es einfach regnen. Was soll denn das? Das nächste Mal machst du auch deine Ausgaben. Wir haben es ja schließlich gemacht. Na. Das ist jetzt... Es war in gewisser Weise auch einschneidend, weil es das erste, so eine erste größere Enttäuschung war. Aber ich denke, ihr kennt das auch alle, wo ihr euch irgendwas, und nicht nur sowas, so ein Nachmittag, sondern Lebenssachen, wo ihr euch reingehängt habt und dann ist Gott nicht durchgekommen. Und dann so, boah, so dieses Undankbar, dieses, wo du dich verkrümelst und unauffindbar, wo du da sozusagen bist. Wie schaut's dann aus mit dem hier? Freut euch alle Zeit. Juhu, jemand anders hat meine Arbeit gestohlen oder meinen Einsatz für sich reklamiert. Gott, du hast mich jetzt ganz schön hängen lassen. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn es in deiner Ehe nicht so rund läuft, wenn es in deinem Dienst nicht so rumläuft, wenn diese Prophetien, die du erhalten hast, wenn die eben nicht so durchschlagen. Und ich denke für mich, das ist dann immer wieder eine Entscheidungssache. Und eins dieser kleinen Zauberwörtern ist hier der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Weil wenn wir in Jesus sind, nicht nur an ihm oder ihn kennen, so flüchtig, sondern wenn wir in ihm sind und eins mit ihm sind und seine unbändige Möglichkeiten und Stärken kennen, dann verändert sich das Blatt. Soweit jetzt mal für meine unauffindbar. Da schenken wir auch mal eine Runde ein. Schön stehen bleiben. Es wird nicht besser. Viel Spaß beim Übersetzen. Jetzt gehen wir weiter in die unfassbar. Ganz normale Leute, so wie du und ich, die waren auch mit Jesus unterwegs. Und dann ist Folgendes passiert. Apostelgeschichte 8, Verse 1 bis 4. Da lesen wir: Saulus war mit der Steinigung von Stephanus völlig einverstanden. Noch am selben Tage setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle, außer den Aposteln, flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samarien. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn eine große Totenklage hielten. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen fortschleppen und ins Gefängnis werfen. Bisher hatte die Gemeinde, das ist die allererste Verfolgungswelle, super Gunst gehabt. Ne? Die saßen im Tempel und haben da immer ihre Gottesdienste gehört, haben den Aposteln zugehört, waren bekannt in ganz Jerusalem für ihre Fürsorge für die Witwen und die Armen und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und auf einmal mit dieser Steinigung von Stephanus schlägt es total um. Was passiert mit deinem Haus? Was passiert mit deinem Hochzeitsalbum? Was passiert mit deinem Auto, wenn du, nicht weil du irgendwas falsch gemacht hast, sondern einfach weil du Jesus, an Jesus glaubst, wenn du aus der Stadt vertrieben wirst? Mit dem Apfelbaum, den du gepflanzt hast, mit deinem Garten, wo du so viel Arbeit hineingesteckt hast, was passiert damit? Das nimmt jemand anders, ja. Vielleicht kannst du dein Auto noch mitnehmen, wenn es gut läuft. Vielleicht. Aber dein Haus, für das du jahrelang gearbeitet hast, ist auf einmal weg. Unfassbar, oder? Wie reagierst du dann jetzt? Was sagst du, wenn Gott dir dein Gehalt wegnimmt oder wenn dein Gehalt weggenommen wird und du auf einmal ohne dastehst? Nicht? Wie kannst du? Ich hänge mich hier so voll rein für dich und jetzt werde ich auch noch verfolgt. Und was ist passiert mit den Leuten? Ich lese euch mal vor. Die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündigen überall die rettende Botschaft von Jesus. Hammer, oder? Das war jetzt nicht so, die hatten gerade voll die inspirierende Konferenz gehabt und kamen da voll Feuer raus, sondern die sind gerade richtig durch die Hölle sozusagen gegangen. Die musst du mir leben. Da sind sicherlich einige, nicht nur der Stephanus, ums Leben gekommen. Gell? Und anstelle sich bei Gott zu beschweren, oder hier, wie wäre es mit der Story? Apostelgeschichte 16. Und wir wissen es nicht, also in Samarien, gut, da steht was von Philippus, aber in Antiochien, wir wissen nicht, wer die Gemeinde angefangen hat. Und es waren einfach Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Apostelgeschichte 16, 8 und 9 und dann 22 bis 25. Da sogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Let's go. Gott ruft uns nach Mazedonien. Gott will auch die gute Nachricht des Evangeliums nach Europa bringen. Und dann, was passiert dann? Dann, das ist diese Lydia-Story. Ja, dann kommt jemand zum Glauben. Aber dann geht es auch so weiter. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge, als sie dort angekommen waren und ein bisschen losgegangen war, drohend gegen Paulus und Silas. Und die obersten Beamten der Stadt ließen die beiden die Kleider vom Leib reißen. Super, sehr angenehm. Und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab den Aussehern die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Ja, danke schön. Gott, ich habe alles für dich gegeben. Ich bin deiner Vision gefolgt. Und jetzt, was soll denn der? Jetzt bin ich jetzt hier nackt durch die Stadt gezerrt worden, gedemütigt überall. Und was ist das Unfassbare? Was machen die Jungs? Die singen. Hättest du noch Bock zum Singen, glaube ich. Also, schauen wir mal weiter, Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern. Und die übrigen Gefangenen hörten sie zu. Was ist mit diesen Leuten los? Was ist mit diesen Leuten los? Wie geht sowas? Unfassbar. Hinter unfassbar, da schenken wir uns auch noch was ein. Aber es ist ja nur Wasser, deshalb müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Dann möchte ich euch weiter die zumutbar. Jemand hat auch seine Herrlichkeit, den ganzen Komfort, den er hatte, hat er für Gott und für uns Menschen, weil wir von Gott getrennt waren, zurückgelassen. Hat ein perfektes Leben gelebt, hat die Leute herausgefordert, die Leute wachgerüttelt. Und dann ist er im Garten Gethsemane. Und er sagt, Gott, wenn es geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es geht, aber nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Und dann kommen Engel und stärken ihn nach diesem Kampf. Aber der größere Kampf, der steht dann noch bevor. Und trotzdem, dass er alles gut und richtig gemacht hat, hat er dann trotzdem den ultimativen Preis bezahlt, dass er für deine und für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und in diesem, was hat denn er falsch gemacht? Und er war auch wahrer Mensch. Er hat sich entäußert all seiner göttlichen Attribute. Er hat genauso gefühlt, so wie du und ich. Und warum? Und ich denke, das war jetzt die zumutbar. Da schenken wir auch noch mal was ein. Und ich denke, es liegt an dem. Ich denke, es liegt an dem, dass er gewusst hat, dass da was auf ihn wartet. Nämlich die Wunderbar. Und die Wunderbar ist da, wo diese Wunder geschehen. Da ist das, wo das geschieht, was unmöglich erscheint. Und er hat es schon vorausgesagt gehabt, Aber er war auch noch nicht durchgegangen gewesen. Und diese Schmerzen hat er auch noch nicht ertragen gehabt. Und durch diese Schmerzen hindurch und durch das, dass er Gott vertraut, geschieht das Wunder. Und durch das erringt er den größten Sieg. Und wir haben den Stein, der weggerollt ist. Wir haben das leere Grab. Und das leere Grab, also man sagt, dieser Stein, der wiegt an die 2 Tonnen. Die Auferstehung ist in der eine der bestbelegtesten Fakten. Ich sage jetzt nicht Glaube, ich sage jetzt mit Absicht Fakten, die wir in der Antike haben. Das ist eines der bestbelegtesten Ereignisse in der antiken Geschichte. Wir nehmen immer an von Alexander dem Großen Wunder, was er alles gemacht hat. Die besten Quellen, die wir von Alexander haben, oder eigentlich die ersten Quellen, die wir von Alexander haben, sind 400 Jahre nach dem geschrieben, nachdem der gute Mann gelebt hat. 400 Jahre. Da kann man alle möglichen Legenden bilden oder sonst irgendwas. Und komischerweise, Alexander tut auch Wunder. Also dieses, das Wunder auftauchen, das ist was ganz Normales in diesen antiken Berichten, ja. Dann, wenn du sowas fabrizieren willst und es den Leuten glaubhaft machen willst, wieso sind die ersten Zeugen in deiner Geschichte, die du schreibst, wieso sind es Frauen? Eine Frau ist doch völlig unvertrauenswürdig. Vor Gericht, die gilt ja nichts. Also jetzt nicht von unserer heutigen Sicht aus, sondern von damals her. Wenn ein Mann was ausgesagt hat, dann mussten 2 Frauen dagegen aussagen, damit die Aussage aufgewogen worden ist. Die hatten ihn so viel, deshalb heißt ja auch, das war halt was ganz Normales, deshalb heißt ja in der Bibel auch, liebe Brüder, die Schwestern wurden ja gar nicht erwähnt. Das war einfach das Denken in der damaligen Zeit. Und natürlich war es falsch. Und nicht nur von heute aus, sondern von Gottes Schöpfung her. Aber so war die Denkweise damals. Jetzt, wenn du eine Geschichte erfindest, dein König der Könige, dieser Jesus, wo du sagst, dass er auferstanden ist, dann nimmst du doch, wenn du eine Geschichte fabrizierst, garantiert nicht irgendwelche Frauen. Noch dazu Frauen, die früher in der Prostitution drin gesteckt sind. Und schreibst es auch noch rein. Schreibst in dein Buch rein, dass der größte Propagandist von deinem neuen Glauben, dass der völlig versagt hat. Der Petrus. Leute, und das sind ja alles, wir können, selbst wenn man das Neue Testament, das ist so gut belegt, da kommt kein anderes Buch mit Abstand dahinter her. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Volker, jetzt hast du mal wieder schön reden, dann sage ich euch, gebt mal einfach ein Auferstehung und Apologetik oder bei YouTube, ja, oder Resurrection and Apologetics. Da gibt es so viele mehr. Oder ein weiterer Punkt. Wieso wird die Grabstelle Jesu die ganze Zeit von Anfang an innerhalb der Stadtmauern Jerusalems verankert? Du hast damals keine Toten in der Stadt begraben. Die sind alle draußen begraben worden. Und die Grabeskirche Jesu, und ja, die ist dieser Teil von Jerusalem, der wurde 20 Jahre nach Jesu Tod, wurde der eingegliedert in den Bezirk von Jerusalem. Jetzt, wenn das natürlich eine spätere Fabrikation ist, dann suchst du dir natürlich einen Ort außerhalb, weil es ja plausibel ist. Es macht dir keinen Sinn, einen Ort innerhalb zu suchen. Also diese Traditionen, die sind gleich nach Jesu Tod. Und schaut euch da ruhig nach und schreibt euch ein paar Sachen raus. Oder vielleicht machen wir es auch für euch, dass ihr da einfach ein bisschen Gesprächsstoff habt, wenn es da mal wieder zum Reden kommt. Also, und es ist ja dann auch, wenn dann Jesus sagt, na, ich werde, wer glaubt und bekennt, dass Jesus der Herr ist, der Messias, der König, der verheißene Retter, ja, und dass er gestorben und auferstanden ist, der soll leben. Also immer wieder, die Bibel macht das, ja, gut, das ist eine andere Predigt für ein andermal. 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube für die Miezekatze. Dann ist er für die Katz. Ja. Das ist der einzige, man hätte können sagen, wenn Jesus in der Verkündigung auferstanden ist oder im Geist auferstanden ist, ja, das kann kein Mensch nachweisen. Aber der christliche Glaube macht es fest an dem Faktum der Auferstehung. Als einziger. Und wenn du diesen Fakt widerlegen kannst, dann kannst du sagen, ja, ihr habt ja alle euch irgendwas eingebildet oder sonst irgendwas. Aber es hält Stand. Und da könnt ihr als Hausaufgabe gerne nachlesen. Warum war Jesus dankbar oder hat gesagt, ich gehe dadurch? Warum hat der Paulus und der Silas, warum haben sie Gott gepriesen in Ketten? Weil sie gesagt haben, egal wie sehr da was am Dampfen ist, ich vertraue auf dieses Wunderbare, ich vertraue darauf, dass Gott durchkommen wird. Und selbst dann, wenn es nicht in meinem Leben ist, es geht mir auch nicht mehr um mein Haus, um mein Auto, um meine Sicherheit, um meine Kinder, dass die gut aufwachsen. Natürlich geht es mir da schon auch drum. Aber primär weiß ich auch da, dass Gott für das sorgt, egal was kommt. Und wenn ich mein Haus verliere, boah, ich verliere es ja in gewisser Weise sowieso, wenn ich hier mal abdrehe. Ne? Mein Papa hat sein Haus auch verloren. Also vor fast 2 Jahren jetzt gestorben ist. Du nimmst ja nichts mit. Und ich lade euch ein, einfach viel mehr von dieser Ewigkeitsperspektive her zu denken. Und viel mehr, und auch mich selber, viel mehr mit diesem Gott zu rechnen. Mit diesem Wunderbar. Und in dieser Wunderbar, da mag ich jetzt einfach uns noch ein kleines Getränk einfüllen. Wir wollen ja nicht durstig nach Hause gehen heute, oder? Und schaut mal, jetzt sind wir wieder Apostelgeschichte 8, als die rausgeschmissen worden sind aus Jerusalem. Was war die Folge? Böse Geister wurden aus, in dieser Wunderbar, ne? Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. Das bleibt nicht nur in diesen Kirchenmauern, sondern da, wo ich sage, Gott, ich vertraue dir, ich gehe da raus. Und ich sage danke in all dieser Gefangenheit, in all diesem, ich sage danke, in der Gefangenheit, in all diesem Chaos, wo ich vielleicht den Halt verloren habe oder wo ich keinen Ausweg mehr sehe, ich sage dir danke für den Ausweg, den du hast. Oder Apostelgeschichte 16, warum sagen sie danke? Sie rechnen mit Gottes Eingreifen, sie haben diesen Glauben. Und Glaube ist nicht nur was theoretisch verwahrhalten, sondern sich wirklich ganz auf Gott zu verlassen. Und was passiert? Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauer des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Also, lass uns dankbar sein in den Herausforderungen. Nicht für die Herausforderung, danke, dass ich mir jetzt selber schlagen darf oder sonst irgendwas. Nee, falsche Religion oder sonst irgendwas. Aber danke, Herr, danke für deinen Sieg. Danke für deine Überwindung. Und jetzt ist das wirklich, dieser Glaube ist der unauffindbar in Nürnberg. Ich glaube es nicht. Wenn ich hier reinschaue in diese Reihen, dann ist das sehr, sehr findbar. Dann sehe ich da viele Leute, die anfangen zu vertrauen und die schon oft vertraut haben. Und auch wenn Gott mal nicht durchgekommen ist, die weiter vertrauen. Und dann plötzlich aber geschah. So geht's los in Apostelgeschichte 16. Plötzlich aber geschah Versöhnung. Da, wo eine Beziehung an die Wand gefahren war, in deinem Leben. Sei dankbar, vertrau Gott drauf. Plötzlich geschah Heilung für deine Seele, an deinem Körper, an dem, für den du mitvertraust. Plötzlich geschah Durchbruch. Plötzlich finden Begegnungen mit Jesus statt. Feiern mit Jesus. Erntedank. Wir haben auch viel gearbeitet mit den Flüchtlingen und bisher haben wir noch sehr wenig Frucht gesehen. Wir haben viel gearbeitet, vielleicht auch und bekannt auch in unseren Familien, im Büro oder sonst irgendwas. Aber lass uns da jetzt schon Danke sagen, wenn dann mal ein Faisal, wenn dann mal dein Chef, dein Kollege, wenn der mit uns hier im Gottesdienst sitzt und Gott anbetet, können wir das sehen. Das ist das, was Gott für uns hat. Und natürlich, wir haben ja gesehen, es gibt immer wieder Herausforderungen und es wird auch nicht jedes Mal bumm, zack, dieses Wunder in dieser Wunderbar geschehen. Aber ich glaube, da wo wir lernen und das, wo die Apostel gelernt haben, da haben sie es mehr und mehr gesehen. Oder diese Leute, die nach Samarien sind oder nach Tarsus, von denen wir nicht mal wissen, wer sie sind und die da die Gemeinde angefangen haben. Trotzdem, dass sie gerade ihr Haus und ihr Auto und ihren Computer und ihr Hochzeitsalbum verloren hatten. Und darüber, über all diesen Sachen aus der Apostelgeschichte 8,8, herrschte in der ganzen Stadt große Freude. Und das ist diese wunderbar, durch die Dankbarkeit, in die ich dich einladen mag. Ja, ich denke mal, mit dem Harald stoße ich jetzt mal noch an, so zum Ende meiner Predigt. Auf die Durchbrüche. Und wir wollen dankbar sein für das, was Gott uns verheißen hat, für die Gemeinde in unserem Leben, für diesen Durchbruch. Wunderbar. Und so mag ich euch auch einladen. Ich mag jetzt beten. Ihr könnt nachher gerne mit nach vorne kommen und lasst uns einfach anstoßen auf dieses Wunder, was Gott in wunderbarer Weise in deiner Situation, in deiner Herausforderung tun wird und tun will. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass wir dich haben, dass du nicht irgendjemand bist, der auf einem Thron hockt, ganz weit weg von uns, sondern dass du auch hindurch, dass deine Antwort zu Leid und Schmerz und allem war, dass du dich mitten hineinbegeben hast. Danke, dass wir so wissen dürfen, dass wir in unseren Herausforderungen nicht allein sind. Herr, danke, dass wir heute lernen dürfen von diesen Männern und Frauen, die dann nach Samarien sind, die dann nach Tarsus sind. Und trotzdem, dass sie das alles gerade verloren haben, ihre ganze Existenz, sie haben dich gepriesen. Weil es geht um dich, um deine Herrlichkeit. Und da, auch wenn sie schon ein paar Mal auf die Nase gefallen sind, wenn es echt wehgetan hat, wenn es echt unfair war, danke, Herr, dass da deine Gnade genügt. Und wir danken dir, ich danke dir jetzt, dass du durch die Reihen gehst, da wo diese Verletzungen da sind. Da, wo Lügen da sind, die mich selber zurückhalten und dass du deine Heilung bringst. Herr, und wir wollen dir danken jetzt schon. Wir wollen dir danken für den Einsatz an der Uni, der jetzt kommt, vom 18. bis zum 28. Wir wollen dir Danke sagen für das Training am Sonntag, den 20. ab 3 Uhr, Herr, wo wir zugerüstet werden dürfen, entweder mitzukommen an die Uni oder das bei uns im Arbeitsplatz oder in der Familie zu leben, wie wir mit anderen über dich ins Gespräch kommen können, Menschen zu dir führen können, die mit begleiten können auf den ersten Schritten, Herr. Herr, und wir wollen in diese Wunderbar. Und wir danken dir für jeden einzelnen Studenten, Herr. Wir waren jetzt schon ein paar Jahre draußen. Es ist noch nicht die Vielzahl. Aber wir danken dir für die Leute, die kommen werden. Aus unserer Arbeit, aus unseren Familien, von der Uni. Die hier mit uns im Gottesdienst dich anbeten werden, Herr. Und dafür sind wir sehr dankbar. Danke, dass du ein großer Gott bist, der mehr als genug bist. Und wenn du heute hier bist und du sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen, deine Heilung, deine Wunder, deine Gnade, dann darfst du mit mir jetzt einfach in deinem Herzen beten und sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir, es tut mir leid, wo ich bisher alleine unterwegs war, wo ich mein eigener Chef, mein eigener Gott war. Ich mag dir mein Leben geben. Vergib du mir meine Schuld, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und komm du jetzt in mein Leben und lass mich deine Gnade und deine Dankbar und das Dankbare und das Wunderbare, lass mich das erleben. Und ich will dir mein Leben lang nachfolgen, koste es, was es wolle, weil es ist alles wert. Amen.